fragst, wo drückt der Schuh? Ich sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß.
Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von
Go Free Concepts.
Das Konzeptgespräch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Barfuß im Podcast und heute auch mal wieder mit einem spannenden Interview für euch. Zunächst aber natürlich begrüße ich, wie immer, für euch da draußen die liebe Yvonne. Hallo Yvonne!
Ja, hallo Alex, hallo da draußen, hallo Interviewpartner, den wir jetzt gleich vorstellen werden.
Wir haben heute bei uns den André Brune, besser auch bekannt als der Ruhrpottologe, seines Zeichens zum einen Podcaster, zum zweiten auch Mitglied des Ruhrpott-Verzeichnisses. Darüber haben wir uns nämlich kennengelernt. Und last but not least, aktuell medizinischer Fußpfleger. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, das so korrekt zu bezeichnen. Und, nee, war nicht richtig bezeichnet, medizinischer Fußpfleger. Nee, kosmetischer Fußpfleger bist du, ne?
Leider so, ja, mittlerweile.
So, guck, siehst du, schon falsch versemmelt. Aber egal, wir sprechen gleich genau drüber, warum er nur noch kosmetischer Fußpfleger ist. Und davor war er, und jetzt wird's nämlich richtig spannend, Leguano-Barfußschuhverkäufer. Ja, so. Und André, wo? Oder nein, falsch. Hallo, André. Fangen wir damit mal an.
Ja, Tag auch.
Tag.
Ja, ganz kurz für euch da draußen. Wir verlinken euch natürlich auch gerne mal den Podcast vom André. Ruhrpottologe, wie gesagt, stellt ja so ein bisschen den Ruhrpott in den Mittelpunkt. André, erzähl mal ganz kurz von deinem Podcast, Ruhrpottologe, was machst du?
Also der Ruhrpottologe, den habe ich ja entwickelt im letzten Jahr, wo ich sagte, ach, da kannst du was Lustiges draus machen. Die Ruhrpott-Wörter werden ja eigentlich von Herkunft und so weiter gar nicht so richtig erklärt. Es gibt ja unzählige, mittlerweile unzählige Wörterbücher darüber und da wird dann immer nur klein beschrieben, was die sagen. Und dann habe ich angefangen, Videos zu drehen. Da war einer meiner ersten Videos übrigens die Quante, was ja Fuß bedeutet.
Ja, schön.
Ne? Und dann habe ich das einfach weiterentwickelt und im Laufe der Zeit habe ich halt gesagt, guck mal, hast ja die Möglichkeit, ich kann ja Ruhrpottisch, warum mache ich da nicht mehr draus? Und dann bin ich in Kontakt getreten mit dem einen oder anderen über Facebook, die halt meine Videos gesehen haben, wo ich es getestet habe. Und die haben dann gesagt, ach, mach doch mal einen Podcast. Und dann habe ich den ersten halt genommen, übrigens den Ruhrpott-Poeten, so bezeichnet er sich ja, Michael Göbel, der auf Ruhrpottisch Märchen schreibt, der auf Ruhrpottisch auch Romane schreibt oder Gedichte. Sehr interessant. Und dann hatte ich meinen zweiten Gesprächspartner sozusagen nach Jack Tango, der Legastheniker ist und selber Hörspiele einspricht. Und dann kam ich zu Ruhrpott-Verzeichnis. Die Nina vom Ruhrpott-Verzeichnis hat letztendlich da Kontakt mit mir aufgenommen. Das lief dann über Instagram. Und dann habe ich, gar nicht wahr, Moment, stopp, da erzähle ich jetzt was Verkehrtes. Ich war bei Denise Barz. Denise Barz, ja. Heimatliebe Ruhrgebiet. So, ja. Über die Denise bin ich dann zu Nine gekommen. Und dann lief das von ganz alleine, dass ich halt dann nach und nach bei euch da auch euch fest kennengelernt habe. Und ja, so mache ich jetzt von jedem vom Ruhrpott-Verzeichnis, der möchte natürlich auch, einschließlich bei euch, jeweils einen Podcast, wenn ihr wollt. Dann spreche ich ein bisschen anders als jetzt, nicht so ganz hochdeutsch, so weil ich will das ein bisschen humorvoller rüberbringen. Ne?
Ja.
Aber da, wenn ihr bei dem einen oder anderen reinhört, versteht ihr auch warum, weil es soll kein trockener Podcast dann werden, da soll schon ein bisschen mehr auch, ich gehe dann etwas anders an die Fragesituation ja auch
und
rein.
Vor allem, also um es ganz deutlich darzustellen, es geht für dich um Personen aus dem Ruhrpott, um Orte, um Begebenheiten, um Unternehmen. Also es hat immer Ruhrpott-Bezug, deswegen der Ruhrpottologe.
Genau, ganz genau. Und Pottologe hörst du ja schon, ne? Man kennt ja Ruhrpott. Da habe ich gesagt, du bist ja Fußpfleger, aber kein Pottologe und trotzdem sagst du Pottologe, aber da muss das Ruhr noch davor stehen, ja. Sonst könnte das missverstanden werden.
Genau. Passt.
Sehr cool. Super. Ja, mein Herz schlägt echt höher. Also ich als ehemaliges Bochumer Kindl, ich finde das total mega. Also super. Ich fand auch unsere Wanderung und die Gespräche, die fand ich super. Also ich
auch.
mag das total gerne. Also mal wieder so ein bisschen mehr aus dem Ruhrpott zu hören und zu erfahren, das ist super.
Und jetzt spricht eine ehemalige Bochumerin mit einem aktuellen Bochumer und einem aktuellen Dortmunder.
Das ist doch auch nicht schlecht. Genau, und wir können alle in der ersten Liga spielen, ne?
Ja, hör mal, im Gegensatz zu anderen Nachbarn. So, haben wir die auch mal gleich einmal hier vor den Bus geschmissen. Läuft. Ja, André, ganz kurz gerade angesprochen, du warst Leguano Barfußschuhverkäufer. Hängt das direkt mit deiner Berufswahl zum Fußpfleger zusammen oder wie kam es dazu?
Also ich habe Leguano zufällig kennengelernt. Da habe ich mir über Barfußlaufen insofern nur Gedanken gemacht, dass es sinnvoll ist für die Füße. Da war vor 6 Jahren, 7 Jahren ungefähr. Genau, ich hatte den Hund noch nicht. Da muss das 7 Jahre her sein. Da war ich in Bad Zwischenahn. Und Bad Zwischenahn war einer der ersten Shops, die Leguano aufgemacht hatte, um auch zu gucken und zu testen, wie kommt das an beim Publikum. Und da habe ich gesagt, nun, bist du Fußpfleger, du könntest ja auch deinen Kunden entsprechend solche Schuhe mal anbieten, weil der ein oder andere Barfuß laufen ja schon haben sollte, also machen sollte vielmehr. Und so habe ich mich mit Leguano beschäftigt, habe die Herrschaften mal angerufen und die waren dann bereit, da auch einzugehen auf die Situation und habe dann Musterschuhe bestellt und habe das dann meinen Leuten auch vorgestellt. Also ich habe das mehr so gemacht, jetzt kein Shopsystem aufzubauen, auch keinen Laden aufzumachen, weil die Gefahr natürlich auch bestand, Konkurrenz zu werden für Leguano, was ich jetzt auch Quatsch finde, weil es gab aber im Ruhrgebiet gab es zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Läden von Leguano und die suchten natürlich selber auch Leute, die das dann halt vertreiben konnten und so war das dann halt einfach, ne?
Mittlerweile aber dein gibt's Wissen, ja kaum eine Stadt irgendwo ohne Leguano.
Ja. Mittlerweile ja. In jedem Dorf, ne? Richtig. Sogar bei uns im sturen Bielefeld. Genau. Aber du hattest damals schon dein Wissen rund um das Thema Fußpflege. Das habe ich jetzt richtig rausgehört. Also,
ja, sicher, klar. Ich mache das seit 2006 jetzt, Fußpfleger. Mhm. Und ja, Juni 2006 bis jetzt, ne, sind schon eine lange Zeit.
Ja, oh, stimmt. Sind schon ein paar Jährchen.
Jo. Und Leguano hast du nach deiner Ausbildung zum Fußpfleger quasi so kennengelernt und hast das dann mit integriert.
Genau, also 2012, 13 so ungefähr muss das gewesen sein. Da habe ich die dann in Bad Zwischenahn, da war ich mit meiner Familie mal hochgefahren und da war der Laden dann da. Ich glaube, das war, wie gesagt, einer der ersten und ich fand das ganz toll.
Ich glaube, die haben die da ihre Zentrale auch, ne, oder?
Ist auch egal. Nee, aber irgendwo da in Niedersachsen, meine ich.
Im Eck.
Aber die sind auch irgendwo mal wieder umgezogen zwischen.
Ja, wahrscheinlich.
Lager musste größer, Büro musste größer, weil die sich ja weltweit mittlerweile, ich glaube, in Kanada haben die sogar schon einen Laden.
Ja, ist ordentlich was ausgeworden, ne? Was ist eine Marke immer geworden, sehr. Ja, ganz klar. Was ich immer sehr, sehr spannend finde in solchen Interviews, ich möchte ganz gerne immer wissen, warum tun Menschen das, was sie tun? Also wie bist du denn zu dem Thema Fußpflege überhaupt gekommen?
Wie ich zur Fußpflege gekommen bin? Ha, das ist ja eigentlich eher eine witzige Geschichte, weil ich war arbeitslos und wusste nicht, was ich machen sollte. Ich bin eigentlich gelernter Buchhändler und Ver- und Entsorger in Fachrichtung Abfalltechnik, aber kriege mal einen Job mit über 30 und die Städte haben alle selbst ausgebildet. Als Buchhändler war zu dem Zeitpunkt Amazon auf schneller Überholspur. Die Buchläden haben keine Leute mehr gesucht. Keinen Job gefunden und da bin ich durchs Ruhrgebiet getingelt, ne, durch Bochum. Ich habe mir alles angeguckt, dann noch 3/4 Jahr habe ich gesagt, naja, jetzt muss aber doch mal langsam einen Job machen. Ne? Mach dich dann mal irgendwie selbstständig. Also einen Reiseführer wollte ich schreiben bei Bochum, habe auch alles liegen gehabt und dann sagte meine Schwester, ich habe dich mal eben angemeldet, ne? Ich habe die Fußpflege gemacht da, jetzt mach du mal, wenn du fertig bist, vielleicht ist das ja was für dich. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, ist ein handwerklicher Beruf, ne? Hab nicht drüber nachgedacht, habe mich erstmal mit Händen und Füßen auch gewehrt, ne? Aber ich bin dann doch dahin gegangen und habe es gemacht und habe festgestellt, macht mir Spaß, weil ich habe da eigentlich zwei Dinge mit einer Klappe sozusagen. Nee, zwei Fliegen fängt man mit einer Klappe.
Ja.
Ich habe halt den handwerklichen Bereich, den ich schon erwähnt habe, da abgegolten, den ich als Fernentsorger ja auch schon hatte. Das heißt, ich konnte basteln. Ne? An den Fußnägeln und an den Schrunden.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, und den Hühneraugen, ne? Konnte ich alles kein Problem. Und und man kommt mit Kunden halt ins Gespräch, was ich als Buchhändler natürlich auch konnte. Ich konnte nur kein Buch mehr verkaufen. Ne? Ich musste verkaufen, dass die Füße halt wieder fit werden. Ja, und dann hat meine Schwester einen Laden eröffnet und das war dann im Bottrop und ich bin dann mit eingestiegen und so lief das dann ab Juni 2006 bis heute ununterbrochen. Allerdings habe ich die Praxis selbst aufgegeben 2014, weil meine Schwester an Krebs erkrankt ist, auch dann nach einem Jahr verstorben. Oh. Und ich habe mich dann nur auf immobile Fußpflege gestützt, sag ich mal. Ich wollte in Bochum neu aufbauen, die Praxis in Bottrop halt liegen lassen. Hab keine Werbung gemacht und die 70% meiner Kundschaft haben gesagt, komm zu mir nach Hause. Also bin ich wieder noch in Bottrop hängen geblieben und mach weiterhin da Fußpflege. Hm. Muss halt nur viel fahren. Im Moment ist halt Benzinpreis hoch, ne?
Oh, ja.
Oh, ja. Ja, aber ich behalte natürlich meine Stammkunden, die ich ja seit seit fast 15 Jahren kenne. Ne?
Und schön. Das wird auch dankbar angenommen.
Ja, schön, dass sie dir so treu sind, ne? Also auch toll. Ja. Ich hab's in der Vorstellung ja schon direkt vergeigt ein bisschen und wir haben im Vorgespräch ganz kurz drüber gesprochen, du bist nicht Podologe, du warst gelernter medizinischer Fußpfleger, bist es jetzt aber nicht mehr, bist nur noch kosmetischer. Jetzt musst du uns mal kurz aufklären, wo liegt der Unterschied zwischen kosmetischer Fußpfleger, medizinischer Fußpfleger und Podologe?
Ja, bis zu einem bestimmten Gesetz wurden früher die Fußpfleger medizinische Fußpflege halt genannt und du durftest auch mit Krankenkassen abrechnen. Die Podologen haben halt eine eigene Lobby geschaffen, um halt dieses entsprechende Gesetz durchzusetzen, dass die mehr als Therapeuten, weil deren Ausbildung länger ist, da wollten die halt etwas haben in der Hand, dass die halt besser sich durchsetzen konnten auf dem Markt. Weil es gibt bei Fußpflegerinnen und Fußpflegern zum damaligen Zeitpunkt auch viele schwarze Schafe, die also wirklich unter der Hand auch viel Mist gebaut haben und wo man sagen kann, da kommen wir nachher vielleicht noch zu Pilzerkrankungen auch erzeugt haben und solche Geschichten. Und man wollte halt einen Job schaffen, dass Füße wirklich was Wichtiges sind am Menschen. Und das reichte denen nicht, wenn man sagt, medizinische Fußpflege, das musste halt der Podologe sollte einfach ein Therapeut auch werden. Und da haben die wirklich von der Lobby her auch was Tolles geschaffen, was aber auch mit viel Geld verbunden ist, weil wenn man dann Podologe werden will, musste man sehr viel Geld in die Hand nehmen, um das zu werden, um die Schule zu bestehen und hinterher natürlich entsprechend die Praxis einzurichten. Während ein Fußpfleger, ich habe die Bezeichnung noch medizinischer Fußpfleger, aber ich darf mich so nicht mehr bezeichnen, sonst kriege ich nämlich einen auf den Kopf. Gesetzeswegens darf ich das auch nicht mehr so bewerben, sondern ich darf nur noch entweder Fußpfleger, kosmetische Fußpfleger bewerben oder Fußpfleger, Fachfußpfleger im medizinischen Bereich, das darf man noch sagen.
Ach du Heiland. Okay.
Ja, Deutschland hat ja immer so Gesetzeslücken, ne? Aber da wird dann die Visitenkarte zu breit für.
Ja, Spitzfindigkeiten. Also.
Genau, deswegen haben sie das auch zugelassen.
Das durfte man, da gibt es Gerichtsverfahren, das läuft glaube ich immer noch. Ich habe das nicht mehr nachvollzogen da. Ich mache einfach meinen Job weiter und sollen sie alle machen, wie sie wollen, sage ich mir. Ne?
Das ist auch das Wichtigste. Ne? Genau. Du beherrschst dein Fach und gut Spaß ist. Die Kunden nehmen es dankbar an.
Ja, ja, genau. Einfach machen. Ja. Jetzt habe ich einen Hänger.
Ist nicht schlimm.
Wo soll ich weitermachen?
Ist ja auch unser Job zu fragen. Ne?
Genau.
Ich wollte dich aber nicht unterbrechen und vor allem wollte ich der Yvonne gelingen, weil ich die Yvonne immer so über... So, mach mal.
Ja, wenn Alex spricht, dann spricht er.
Ja, ja.
Nein, wir waren dahin geblieben, was die konkreten Unterschiede sind zwischen den Ausbildungen. Also vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen erklären, was darf denn konkret ein Podologe, was jetzt der kosmetische Fußpfleger jetzt zum Beispiel nicht darf? Was darf der denn mehr?
Gut, das ist nämlich gut, dass du so eine Zwischenfrage stellst, weil ich kann ja in einer Tour reden, wenn ich will.
Wie also. Alex, ich weiß.
Ach ja, ja, auch, ja. Ja, ich weiß. Also, ein Podologe hat erstmal eine 2-jährige Vollzeitausbildung, die auch, ich sag mal, zu 3/4 Theorie aus Theorie besteht und der Rest ist halt Praxis. Da gibt es auch ein Praktikum mit eingebaut, ich glaube 2 Monate, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und der darf dann halt therapeutische Maßnahmen auch machen. Was er aber nicht machen darf, ist zum Beispiel zu sagen, da hast du ja einen Pilz auf dem Zehennagel. Das darf der Fußpfleger auch nicht, sondern er darf genauso wie der Podologe oder die Podologin eben sagen, das sieht nach einem Nagelpilz aus, bitte zum Arzt gehen, zur Kontrolle und Probenentnahme und beim nächsten Besuch mitteilen, weil man dann entsprechend eine therapeutische Maßnahme machen sollte. Ein Fußpfleger darf das mittlerweile nicht mehr machen. Kosmetische Fußpflege von heute bedeutet im Grunde genommen nur noch schneiden, schleifen und noch lackieren. Das war's. Vielleicht noch ein bisschen Hornhaut abschürfen.
Hört sich an wie früher in der Stahlbaufirma meines Onkels. Schneiden, schleifen, lackieren.
Ganz genau.
Ist ja auch fast richtig. Das Gleiche.
So ungefähr muss man sich das vorstellen von heute.
Kam noch Schweißen dazu und dann war das durch.
Ja,
ja, dann Schweißen, aua.
Oh Mann, Mann, Mann. Läuft. Ja, handwerklicher Beruf halt.
Genau, und der Podologe darf halt auch Hühneraugen entfernen, der darf die Einwachsnägel entsprechend behandeln, der darf eine Klammer setzen, der darf auch beim Hallux Valgus eine Orthese ansetzen, auch in Verbindung mit Arzt zusammenarbeiten. So, das ist beim Fußpfleger vor 15 Jahren noch möglich gewesen. Das ist im Laufe des der Gesetze, die geschaffen wurden, stark verringert worden. Ich muss dazu sagen, also mit meinen Kunden, die ich ja schon alle habe und die ich auch in Zukunft haben werde, da habe ich einfach nur den, ich mache auch eine Anamnese beim ersten Besuch, ganz genauso wie ein Podologe das macht, weil man das auch als Fußpfleger lernt. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch noch gelernt, Hühnerauge zu entfernen, Einwachsnagel zu behandeln, entsprechend die Hornhaut zu behandeln und ich darf auch diabetische Füße behandeln, weil ich ein Zertifikat dafür habe. Das kriegt man heute nicht mehr. Also ich habe noch die alte Ausbildung, dass die Neueren dürfen das nicht mehr. Also diabetischen Fuß behandeln darf nur noch ein Podologe. Der kriegt dafür ja von der Krankenkasse auch die Kohle. Genau. Ja, Unterschied, wie gesagt, ist, ich dürfte nur noch Nägel schneiden, schleifen und lackieren. Und beim Podologe, der darf alles, außer und, diagnostizieren.
Und natürlich von der Kasse abrechnen, also der Podologe.
Richtig, die Kasse ist natürlich das große Manko. Also wenn ich jetzt mit Kasse abrechnen könnte, würde ich, glaube ich, in eine Villa sitzen. Das ist übertrieben jetzt gesagt. Ne? Also
bestimmt. Bei den Sätzen.
Ja, die haben ja die neuen Gesetze, die Gespräche, die gelaufen sind zwischen den Krankenkassen, weil es gibt zu wenig Podologen. Also ist jetzt hier auch ein Aufruf. Podologen werden zuhauf gesucht, auch in Ärztehäusern. Die Ausbildung zu machen bedeutet, ich bin es jetzt nicht genau firmen drin, ob das jetzt in Nordrhein-Westfalen kostenlos mittlerweile ist oder ob das vom Land Nordrhein-Westfalen unterstützt wird. Sollte man sich dann nochmal schlau machen, wenn man es möchte. Die Ausbildung Vollzeit 2 Jahre ist gut. Wer jetzt zum Beispiel arbeitslos ist, kann einen Bildungsgutschein kriegen. Ist also auch schon mal eine gute Lösung. Würde ich also eher empfehlen, in der jetzigen Zeit den Podologen zu machen. Man kann sich dann auch einstellen lassen, wenn man sich nicht selbstständig machen will, denn die werden auch händeringend gesucht. Okay. Jede podologische Praxis sucht mittlerweile, weil immer mehr diabetische Fußfälle, nenne ich das jetzt mal, auftauchen, wo die Krankenkassen bereit sind, dann auch das zu bezahlen. Die Frage ist, wie lange geht das gut? Weil die Preise von den Krankenkassen erhöht wurden für die Ausgabe einer Behandlung und man sollte ja alle 4 Wochen hin. Und wenn man jetzt, ich sag mal, rund 40 Euro für eine halbstündige Behandlung von der Krankenkasse bezahlt bekommt, dann ist das schon ein Batzen Geld. Ne? Wie lange das jetzt durch Corona und so die Krankenkassen auch durchziehen werden, ist noch dahingestellt. Es ist jetzt aber erstmal so, das ist roundabout, ne? Ich sage jetzt mal nur ungefähr 40 Euro, weil ich weiß nicht, ob das jetzt in den Ländern unterschiedlich ist auch, müsste man dann auch nochmal nachgucken. Aber das würde so ein Podologe halt pro Behandlung bekommen, um die 40 Euro. Und es soll auch mehr werden noch. Ich als Fußpfleger muss meinen Preis freisetzen anhand dessen, was ich an Material verbrauche. Die Handschuhe kosten im Einkauf mittlerweile, ist ein 100er-Pack, ein Paar. Ja. Braucht man ja, also für 50 Kunden kostet im Moment im Einkauf 15 Euro. Mhm. Ne? Nur bei den Handschuhen. Dann haben wir Desinfektionsmittel entsprechend, Mundschutz entsprechend. Ich habe noch einen Sichtschutz davor. Also
spritzt ja auch vielleicht mal.
So ein Spritzschutz sozusagen.
Ganz Zehennagel genau. Im Auge ist ja auch...
Richtig.
Oh, nicht so Mann, oh Mann, oh Mann.
Ja, das hängt sonst alles in der Maske drin, ne?
Ja, oder eine Zahnlücke, wenn man schon so freundlich grinst, weißt du? So.
Ja, wenn du keinen Mundschutz trägst. Also ich habe von Anfang an immer Mundschutz getragen.
Ja, ja, besser ist das. Ne?
Nein, oh, ist auch dein Arbeitsschutz für die Lunge, weil Pilzsporen setzen sich, wenn man einen Pilzfuß behandelt, mit Nagelpilz auch in die Lunge fest. Deswegen auch ein Aufruf an jeden Fußpfleger, Fußpflegerin, Podologen, Podologin, nie ohne Mundschutz, jetzt sowieso nicht mehr, weil alles, was man da auch einatmen würde bei einer Behandlung, ob mit Nassgerät oder Trockengerät, das Trockengerät saugt auch nicht alles ein, das geht in die Lunge und setzt sich da fest und dann kriegt man so eine Art Asbestose für Füße.
Auch nicht schön. Aber du hast uns gerade schon mal ganz viele tolle Stichworte geliefert, weil wir wollen ja nicht nur mit dir drüber sprechen, was ist ein Podologe, was ist ein Fußpfleger, was ist, sondern wir wollen ja auch mit dir über Probleme am Fuß reden und wie man sie am besten vielleicht selber behandelt oder ab welchem Punkt definitiv professionelle Hilfe gebraucht wird. Und zwei ganz interessante Punkte hast du gerade schon genannt, Thema Pilzerkrankungen und natürlich der diabetische Fuß. Und weil es mich jetzt tatsächlich sogar ein bisschen mehr interessiert gerade, diabetischer Fuß, mir persönlich ja noch nicht großartig begegnet. Was ist das Problem beim diabetischen Fuß? Was wird da gebraucht? Was für Hilfebestellungen braucht so ein diabetischer Fuß von einem Fußpfleger/Podologen?
Also bei einer Anamnese ist beim Podologen das so, dass er den diabetischen Fuß ähnlich untersucht wie ein Diabetologe. Mhm. Also der Fuß wird vom Diabetologen natürlich immens stark untersucht, weil jede Verletzung eine langwierige Verletzung sein kann, wo Bakterien, Pilze auch rein können. Und beim Diabetiker, Diabetikerin ist das Problem, dass eine Heilung sehr, sehr schwer ist und schlechte Heilung stattfindet, weil das Immunsystem natürlich geschwächt ist durch die Diabetes. Weil jedes Organ wird natürlich durch Diabetes beeinträchtigt. Mhm. Und wenn jetzt die Untersuchung bei einer Anamnese stattfindet, ist das so, dass man halt mit so einer Art Stimmgabel dran geht. Wie viel Gefühl steckt da noch drin? Dann beleuchtet man die Zehennägel. Man kann also da durchgucken, wenn man, das kann man ja selber machen, nicht mit einem Feuerzeug, ne, aber mit einer Taschenlampe.
Gut, dass du es sagst. Ne?
Sicherheitshinweise sind wichtig.
Und dann so dran halten, man sieht das ja an den Fingern, hat man, als Kind habe ich das ja auch mal gemacht, dann habe ich dann ja meinen Fingernagel gesehen tatsächlich. Man kann dann durch die Haut gucken, wie bei Röntgenstrahlen. Mhm. Und das am Fuß wird das dann auch gemacht. Ja, und natürlich guckt man halt nach Verletzungen, weil jemand, der einen diabetischen Fuß hat, kann auch weniger Gefühle drin haben. Das heißt, wenn er jetzt mal in Barfuß läuft, haben wir ja Thema Barfuß, und er läuft jetzt mal in einen Stein, er merkt es aber nicht.
Ja.
Dann hat er da eine Verletzung, die gravierend ist und die dann nicht heilt. Und dann haben wir ein großes Problem fürs Immunsystem. Und das ist das, warum Diabetiker auch ständig untersucht werden müssen an den Füßen, damit also solche Dinge nicht stattfinden. Weil wenn da einmal ein Loch drin ist und das nicht zuheilt, ich sage jetzt mal Beispiel, mein Vater hat jetzt 3-4 Jahre lang diese Situation gehabt. Es ist saugefährlich und die Wunden, die wir nicht schließen, sind auch gerade, wenn man immer wieder laufen muss, natürlich immer schlecht zu heilen. Und also da muss man ein entsprechendes Fußwerk haben.
Schuhwerk. Also beim diabetischen Fuß geht es vorrangig um die Kontrolle nach Verletzungen. Oder was ist da deine Hauptaufgabe, wenn jetzt jemand mit einem diabetischen Fuß zu dir kommt?
Also bei mir ist es ja jetzt nicht die Hauptaufgabe, da zu diagnostizieren und zu untersuchen. Ich habe jetzt nur gesagt, was man da machen sollte, wenn man so eine Anamnese dann richtig machen sollte. Wer jetzt einen gravierenden diabetischen Fuß hat, den verweise ich sowieso eher zum Podologen. Die meisten, die anrufen wegen diabetischen Fuß, haben eine Überweisung vom Arzt zu einem Podologen. Den kann ich dann leider nicht behandeln. Ist jetzt auch nicht unbedingt ein Beinbruch für mich, weil die kriegen eh vom Arzt dann schon entsprechende Empfehlungen zu einem Podologen.
Ja. Aber was brauchen die so Wichtiges? Was ist da so dringend notwendig, dass der diabetische Fuß behandelt wird? Also welche Behandlung benötigen die tatsächlich?
Also im Grunde genommen nicht wesentlich anders als die anderen. Also es ist ein Podologe oder Fußpfleger muss eben darauf achten, dass die Wunden halt, dass es keine Wunden gibt. Na, also wenn man einen diabetischen Fuß behandelt, sollte man möglichst keine Wunden zufügen. Ja, jede Wunde, egal, wenn ich jetzt einen Nagel schneide und ich rutsche da ab, kann alles passieren. Auch bei dem Routiniertesten nach 20 Jahren kann es mal passieren, man rutscht ab, weil der Fuß einmal so zuckt, unbewusst oder was auch immer. Oder mit einem Fräser, zack, da kann man sich nicht vom freisprechen. Dann ist da halt eine Wunde, die man nur entsprechend sofort behandeln sollte. Und man sagt dann, man muss natürlich dann auch entsprechend sagen, bitte immer Selbstkontrolle, wenn möglich. Und auch einen Arzt aufsuchen, wenn sich das entzündet, damit da halt entsprechend, damit da entsprechend reagiert werden kann. Ja. Ansonsten also, ist ein diabetischer Fuß genauso zu behandeln wie jeder andere Fuß auch. Nur halt noch vorsichtiger.
Also schneiden, genau. Schleifen, lackieren, aber halt Obacht, ne, dass nicht Wunden direkt schon da sind oder ihr Wunden verursacht aus Versehen. Okay.
Also der Diabetes an sich gibt jetzt nicht eine Notwendigkeit zur Behandlung, sondern man muss da nur vorsichtiger behandeln, wenn man den Fuß behandelt quasi.
Ja, wenn man jetzt selbst Diabetes hat, sollte man sich in die Hände von Podologen begeben, weil man kann ja selber die Füße nicht, also die Fußnägel so schneiden, wenn man von oben jetzt mal drauf guckt und man hat jetzt vielleicht noch schlechtes Brillensystem, schlechtes Licht, zack, schneidet daneben. Man macht ja selber meistens eher schneller mal Fehler als jemand, der von oben drauf guckt. Also wenn ich jetzt davor sitze, kann ich weniger Fehler machen als jemand, der selber schneidet. Vielleicht hat er auch das Handgefühl nicht mehr und so weiter, schneidet vielleicht zu viel auch ab und dann ist das natürlich ein großes Problem. Deswegen empfiehlt man, und das werden dann auch die entsprechenden Ärzte auch dann mit einer Überweisung machen, aber es kriegt nicht jeder eine Überweisung. Nicht jeder Diabetiker oder Diabetikerin bekommt eine Überweisung. Ne? Also das ist, weiß nicht, ob das nach Nase geht oder nach Problemzonen oder weit fortgeschrittenen Diabetes.
Da kommt an die so eigenen Füße nicht mehr dran. Ja. Okay. Gut. Nächster Stichpunkt direkt, wenn ich darf, Yvonne, du guckst gerade schon.
Alles gut, hau rein.
Wie schneide ich meinen Fußnagel richtig? Gerade, rund, im Dreieck?
Ecken ab. Also, ja, gute Frage. Oh, da gehen nämlich auch die Meinungen ganz stark auseinander. Das ist spannend.
Ja, ganz genau. Ne? Also ich schneide meine Fußnägel seit Jahr und Tag so, wie ich sie schneide. Und meistens ist es nämlich so, also ich habe vorne nicht das Lineal dran längs gezogen, sondern ich runde immer ein bisschen ab, weil ich es persönlich angenehmer finde. Da habe ich auch schon mir tausendmal dann wachsen sie ja ein. Ich hatte aber auch noch nie einen eingewachsenen Zehennagel und werde immerhin bald 40. Und. Wie sollte man die Zehennägel am besten schneiden?
Ich meinte doch schon 40.
Doch schon 40, ja, doch.
Mein Gott, da bist du noch ein junger Hüpfer mir gegenüber, ey.
Ja. Jetzt schleimen die hier auch noch rum.
Ich werde erst alter Sack, ihr seid alte Säcke. So, jetzt haben wir das hinter.
Hallo, ich bin gerade erst Anfang 30,
was?
Ja.
Was bist du? Da bin ich ja der Älteste hier im Bunde. Leck mich alle Socken, ey. Passende Stichwort. Sorry. Nein, kommen wir zurück zum Nagel. Also, es scheiden sich wirklich die Geister. Es gibt, ich sag mal ein Beispiel. Ich hatte mich mal vor ungefähr 12 Jahren beim Podologen beworben, weil ich als Fußpfleger darf ja beim Podologen arbeiten. Das ist ja das Interessante. So, da gab es eine neue Therapiemöglichkeit für eingewachsene Fußnägel. Und diese Therapieeinheit bedeutete so, dass man den Nagel gerade abschnitt und nicht mehr die Seiten, sondern nur noch mit entsprechenden Tamponaden an den Seiten benetzt sozusagen und immer schön eincremen. Da müsste man wöchentlich vorbeikommen und das muss unter ganz großen Schmerzen rauswachsen. Das war eine Therapiemaßnahme, wo ich gesagt habe, nee, hier kann ich nicht arbeiten, also das mache ich nicht. Ne? Ich hab das auf Fotos gesehen, die machten da auch schon, das war neuartig, mit Videokamera und hast du nicht gesehen, man kann, also als wenn man jetzt in der Herz-OP sich zugucken würde, das wurde dann halt bei den Podologen auch so schon gemacht. Okay, kann man ja alles machen, ist ja schön mit so einer Fernsehtechnik. Ich weiß nicht, ob das bringt. Auf jeden Fall fand ich das selbst persönlich unglaublich schwierig. Wie kann ich meinen Patienten das antun, dass sie da, ich weiß nicht, ein halbes Jahr bis Jahr unter Schmerzen rumlaufen, vielleicht sich auch das eine oder andere entzündungstechnisch holen, da schneide ich lieber die Seiten ab. Also ich gehe auch, ich mache das wirklich rund. Ich mache es nicht eckig, weil ich sage, nehmen wir mal, ich rauche nicht. Ne? Nehmen wir mal eine Schachtel Zigarette. Man legt die einfach mal auf den Zehennagel, jetzt in klein. Ne? So, und jetzt habe ich nur oben abgeschnitten. Und rechts und links sind die Kanten. Die linke Kante beim großen Zeh geht schon mal in den linken Zeh daneben rein. Und die nächste Kante geht im nächsten Zeh rein und so weiter. Und dann habe ich dann nachher irgendwelche Wunden an den Seiten. Ich habe es mal experimentell bei mir ausprobiert. Das kann man dann wunderbar sagen. Ja, irgendwann habe ich da eine Blase, ich habe eine Wunde am Zeh und dann muss ich sie endlich schneiden. Aber wenn ich sie dann eckig mache, spüre ich das ja immer noch. Es kommt ja auf die Fußform auch an vorne. Wenn die Zehen eng anliegen und man schneidet die dann eckig, geht gar nicht. Tut mir leid. Also da können die Ärzte oder wer auch immer sagen, man sollte das eckig machen. Nein, ein wenig rund ist nicht verkehrt. Und aber nicht zu tief wegschneiden.
Ne? Ich sag immer wieder rund und gesund.
Ganz genau, also nur vorne an den Ecken, richtig? Rund und gesund und das nur kurz an den Ecken und nicht zu tief reingehen. Und dann sieht es auch schöner aus. Also, wenn mir ein Kunde sagt oder Patient, machen Sie mir die lieber gerade, dann schneide ich nur ganz bisschen, kleines bisschen so weg, weil das der Wunsch des Patienten oder Kunden ist und dann mache ich das auch. Auf Wunsch. Aber das ist einer von 100. Ja. Ne? Also.
Und wie tief schneidet man den Nagel ab? Also jetzt das gerade?
Also erstens kommt es mit der Routine. Ich glaube, man weiß selber, wenn man sich selbst die Fußnägel schneidet, wie weit man gehen darf. Man sollte nicht bis unten hingehen. Das hatte ich auch schon mal bei jemandem, der darauf...
Wenn es blutet, ist zu tief.
Ja. Der darauf bestand, bis unten hin wegschnibbeln. Und das ist nicht gesund, weil das Problem ist, dass es dann erst recht immer einwächst. Ich sag mal... Man kann es nicht millimetergenau sagen. Jeder Zeh eines Menschen ist anders. Wenn man da jetzt sagt, da gibt es eine 0815-Lösung, nee, gibt's nicht. Also bei jedem Fuß muss ich mich ja, bei jedem Zeh muss ich mich ja selber einstellen, wie schneide ich den. Das kommt bei jedem Einzelnen immer auf die Situation an. Wenn ich jetzt einen neuen Patientin habe, dann brauche ich 2-3 Sitzungen, um dann rauszukriegen, wie kann ich es am besten und wie fühlt sich die Person dann auch. Und die sagt mir das dann ja auch beim zweiten Besuch. Wenn ich frage, und wie war es, alles gut? Wenn die sagt, na, da hat's noch gezwackt und da könnten sie noch ein bisschen, mache ich das auch. Und dann weiß ich beim dritten Besuch auf jeden Fall Bescheid und dann ist das auch überhaupt kein Problem mehr. Das kommt dann auch mit der Routine zur einzelnen Person.
Ja, super. Zum Nagel und weg vom Nagel und hin zur Hornhaut. Wir sind ja Barfußläufer und die häufigste Frage, die uns so begegnet ist, reguliert sich die Hornhaut irgendwann von alleine, wenn ich jetzt barfuß laufe? Weil es gibt ja schuhbedingte Hornhaut und es gibt laufbedingte Hornhaut. Wie sollte man generell eine Hornhaut pflegen? Ist es überhaupt notwendig, wenn man Barfußläufer ist? Was ist da ja deine Philosophie zu?
Also da ist es von Mensch zu Mensch ja auch unterschiedlich. Es gibt Menschen, die haben gar keine Hornhaut. Die können so viel laufen, wie sie wollen, da kommt nichts. Ich glaube, das läuft sich von alleine ab. Ist bei mir so. Ich habe ganz wenig Hornhaut.
Wie praktisch.
Ja, also wenn, dann gehe ich da mit meinen Vulkansteinen dran. Die gibt's auch. Das ist so ein echter Bimsstein. Einmal im Monat. Also bei mir jetzt. Aber das kann auch genetisch bedingt sein, dass es gibt halt Personen. Ich habe Leute, die Diabetes haben, die haben überhaupt keine Hornhaut. Ne? Warum, wieso? Kann man nicht erklären. Dann heißt es dann, ja, mein Vater hat auch keine Hornhaut. Ne? Ja, ist dann vererbt worden halt vielleicht. Ne? Oder Hornhaut kann auch durch falsches Schuhwerk kommen. Hundertprozentig. Wenn man eine gewisse Einlagesohle hat, passt sich dann der Fuß ja nicht nur an, sondern auch die Haut. Auch da können dann entsprechende Veränderungen bei der Hornhaut stattfinden. Das heißt, nehmen wir mal an, ich habe jetzt hinten Fersensporn gehabt und ich habe da eine Menge Hornhaut auch an der Ecke, kriege jetzt eine entsprechende Einlage und plötzlich ist hinten fast keine Hornhaut mehr, weil der Fersensporn ja entsprechend durch die Einlage verbessert wird. Aber im Vorfußbereich, weil man ja den Fuß verlagert, ist plötzlich Hornhaut. Und die kann dann da auch dick sein, die kann auch ein Hühnerauge erzeugen und so weiter. Und entsprechende Behandlung ist eigentlich ganz einfach. Fußbad machen, einen Bindstein nehmen und hinterher vernünftig eincremen. Und wenn man das, ich sag mal, Fußbad muss man ja nicht jeden Tag machen, aber mindestens einmal die Woche, Man kann das ja auch unter eine Dusche machen, dann im Wimmstein. Am besten den mit einem langen Stiel, wo man eine feine und eine grobe Seite hat zum Reiben, wenn man halt keinen langen Arm hat oder nicht mehr so gut drankommt. Und dann hinterher, genau wie die Hände und Gesicht, eingecremt werden mit einer Fußcreme. Da hilft man schon sehr viel.
Was das Thema Fußcreme angeht, auch da, also gerade jetzt auch in Foren, tausend Varianten, was empfiehlst du da? Also würdest du da, also ich selber habe jetzt mittlerweile so, glaube ich, meine beiden Produkte gefunden, die ich da vorrangig nehme. Das ist einmal eine Propolis-Creme Mandelöl, reines Mandelöl, Propolis-Creme ist so, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Routinepflege. Mandelöl ist dann immer so das, was ich so einmal die Woche mache, damit es geschmeidig bleibt.
Geschmeidig bleiben, ja.
Genau, ja, also du findest tausend Tipps mit eine besonders fettige Creme, besonders fettarme Creme. Schmier dir ein Stück Butter unter die Füße, nimm nur Olivenöl, natürlich gepresst mit dem Handtuch geklöppelt, keine Ahnung. Tausend Tipps, deine Profi-Tipps, was nimmt man am besten für den Fuß?
Also es gibt wirklich tausende Cremes, die Kosmetikbranche ist ja hart umkämpft. Ich selber habe ja auch welche, aber ich sag auch immer, man muss sich nicht festlegen, ne? Also auch da ist jeder Mensch und jeder Fuß unterschiedlich. Der eine hat halt durch zu viel Hornhaut eher das, muss eine Fußcreme haben, wo ein erhöhter Urea-Anteil drin ist. Dann kann man mit der Zeit auch entsprechend durch entsprechende Inhaltsstoffe diese Hornhaut etwas mehr in den Griff kriegen. Also ich sag mal jetzt ein Beispiel, jeder kennt auch mittlerweile Fernsehwerbung. Finde ich ja faszinierend, dass mittlerweile für Fußcreme Werbung gemacht wird. Ich habe das übrigens interessanterweise im polnischen Fernsehen zum ersten Mal gesehen, Dr. Scholl. Okay. Vor fünf Jahren haben die angefangen, während die am billigsten waren und im Rossmann zu finden waren. Ich meine, ich mache jetzt hier ein bisschen Schleichwerbung und so. Jeder muss selber wissen, was er da kauft in dem Bereich. Ich finde es von den Inhaltsstoffen jetzt nicht so weltbewegend. Aber es gibt Leute, bei denen funktioniert's. So, wichtig ist der Urea-Anteil je nach Hornhautproblem. Dann ist es wichtig zu wissen, wenn man eine Pilzerkrankung hat, wenn man denn eine hat, ist es auch wichtig, dass man eine Creme nimmt, die ebenfalls pilzhemmend ist. Da gibt's zum Beispiel von Gewohl sehr gute Varianten, die ja schon über 125 Jahre auf dem Markt sind. Die wissen schon, wovon sie da sprechen. Die haben aber die große Konkurrenz bekommen. Also vor 15 Jahren ungefähr ist Alprisan auf den Markt gekommen. Da gab es dann Kalusan, dann gibt es noch Prontosan und was weiß ich für Dinosaurierfirmen noch.
Bisasan, ja, genau. Das war dann Pokémon.
Genau. Also es gibt etliche. Alprisan hat angefangen mit einem Fußschaum, der also schnell einzieht in den Fuß. Da gibt's halt viele zufriedene Patienten und Kunden, die sagen, ja, ich will ja nicht rutschen im Schuh oder in der Socke. Das war ganz gut. Gewohl hat's jetzt nachgemacht. Die haben jetzt auch einen Fußschaum im Programm mit ihren eigenen Inhaltsstoffen. Ne? Es sind ja alles Geheimrezepte. Hast du nicht gesehen? Also man muss wissen, welches Fußproblem hat man? Wie ist die Hornhautbeschaffenheit? Gibt es eine vorliegende Fuß- oder Nagelpilzerkrankung? Und dieses muss irgendwie eine Creme ja vereinbaren. Und das ist dann nicht immer so einfach, nicht einfach mal irgendwas nehmen, wo man mal in der Fernsehwerbung was gehört hat, sondern man sollte sich schon Gedanken drüber machen. Vielleicht auch eben die Empfehlung von jemandem, der professionell mal auf den Fuß guckt und dann auch sagt, das solltest du nehmen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ich habe meinen Shop und ich biete jetzt nur das an, weil das ist das Beste. Mag ja alles möglich sein. Ich sage nicht, dass ich meine Sachen am besten finde, sondern es gibt auf dem Markt so viele Sachen und sind sehr individuell. Propolis-Creme finde ich gut, die habe ich selber auch im Programm, weil die ich habe, ist ohne Wasser. Die meisten Cremes haben sehr viel Wasser.
Da müssen wir uns dann abseits des Mikros noch mal ein bisschen unterhalten. Ich brauche neue.
Okay. Also die meisten Cremes beinhalten Wasser. Und Wasser ist ja, man weiß ja selber, eigentlich ja nicht ganz so gut, wenn man zu lange und zu viel Wasser auf einen Fuß träufelt. Ne? Er wird dann halt schrumpelig. Ne? Gewisse Cremes haben einen sehr hohen Wasseranteil und von den Inhaltsstoffen ist fast nichts drin. Beispiel Aloe Vera wird ja immer hochgehoben, wie toll das alles ist. Laut EU-Richtlinie gibt es die Vorschrift, man braucht nur 1% Aloe Vera drin haben und schon darf man da das Emblem Aloe Vera drauf machen und damit bewerben. Okay. Und das sieht man dann im Regal für 2-3 Euro und sagt, oh, das ist ja Aloe Vera, kauf ich, ne? Schmiert sich das ein. Man hat aber eigentlich dann nur, ich sag mal, Petroleumöl, Mineralöl Fett drauf, ne? Was jetzt auch nicht so prickelnd ist, ne? Irgendwelche ja aus Mineralöl erzeugten Stoffen, die mit Chemikalien verbunden auf die Haut geschmiert werden, was jetzt auch nicht so toll für Nieren und Leber ist, ne? Und dem Fuß vielleicht auch gar nicht hilft, nur ein schönes Gefühl. Also ich, okay, ich habe auch Patienten, die schmieren sich, ich sag mal, die blau-weiße Creme mit dem besonderen Namen seit 80 Jahren auf dem Markt. Ne? Ist ein schönes Gefühl auf der Haut, aber nicht so sinnvoll. War ja auch eigentlich nicht für den
Fuß. Also ist das echt... ist das echt so individuell verschieden? Interessant. Ja, weil jetzt gerade so zur Winterzeit habe ich auch das Problem, dass dann doch mal so eine Hornhaut ganz gerne auch rissig wird, ne? Und dann ist halt immer die große Frage, okay, wie bediene ich die Hornhaut, damit sie entsprechend auch wieder gut gepflegt ist oder damit es erst gar nicht passiert, ne? Aber dass das so extrem individuell ist, also, habe ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, nachts so nett, viel hilft viel, Meldfett und dann, ne?
Nee, besonders nicht diesen Billig-Meldfett kaufen. Auch da ist nur Petroleumöl drin. Und Chemikalien, das ist nur ein schönes Gefühl auf der Haut. Das mag bei dem einen oder anderen wirklich funktionieren, es ist aber eigentlich nicht so sinnvoll. Also man sollte schon so auf Naturprodukte achten, dass bei Gewohl ist jetzt zum Beispiel Rosmarin drin, das entzündungshemmend ja auch wirken kann. Pilzhemd auch mit Lavendelöl gibt es Cremes, die das beinhalten. Die Propolis-Creme ist an sich schon, das sagt man ja, Propolis ist eine Creme, egal von welcher Marke, Propolis wird ja von den Bienen erzeugt, für den Bienenstock. Und der Bienenstock wird dadurch keimfrei gehalten. Da dürfen sich keine Bakterien, keine Pilze ansammeln, denn sonst ist der Honigmist, den wir ja lecker essen wollen, und die Königin kann dran sterben an diesen Bakterien. Das ist ja, da gibt's ja diese Milbenart, die ja da Schlupfloch gefunden hat. Ne? Aber Propolis wird sozusagen aus dieser Wabe gewonnen und wird in Cremes verarbeitet und die hat entzündungshemmende Eigenschaften, auch leicht fettende Eigenschaften und pilzhemmende Eigenschaften. Und
sehr interessant.
Wenn man da natürlich eine entsprechende Creme hat, die vernünftig zusammengesetzt ist, dann ist das auch was. Wichtig ist, bei Cremes die ersten 5 Inhaltsstoffe sich anzuschauen. Wenn da, ich sag mal, über 80% Wasser drin ist, ist das immer mit Vorsicht zu genießen. Aber die ersten 5 Inhaltsstoffe sind diese sogenannten 80% Inhaltsstoffe. Und dann kommen die ganzen anderen Sachen, die konservierungsstoffmäßig drin sein müssen, damit zum Beispiel eben auch Naturprodukt gehalten werden kann. Das kann naturidentisch sein.
Was hältst du von Hirschtalg? Das fällt mir gerade noch so ein, das höre ich auch oft.
Hirschtalg, ja, ist auch eine gute Sache. Ne? Also auch da ist es natürlich eine Sache. Wenn man viel barfuß läuft, finde ich, da sollte man schon eher eine fettende Creme benutzen, damit eine gewisse Schutzschicht da ist. Und das kann Hirschtalg sein, das kann auch diese, wie heißt die von G wohl noch? Das ist in so einer grauen Packung. Das ist die Ursprungscreme. Die hat man entwickelt, um auch gegen Blasen und Hornhaut zu wirken. Denn vor 125 Jahren hatten die ja das Problem genauso wie heute. Ne? Hat nur keiner drüber gesprochen. Ne? Heute spricht man wenigstens mal endlich offen drüber.
Naja, mag ja vielleicht Tabuthema mag Füße. Ja
die Fernsehwerbung schuld dran sein.
Ja, also Tabuthema Füße, ne? Ist halt tatsächlich das Problem, ne? Das hat Yvonne völlig recht. Es ist immer noch ganz viel ein Tabu, obwohl unsere Füße sehr präsent eigentlich auch immer wieder, also das Thema Füße ist immer wieder sehr präsent, selbst Thema Fernsehen ist der Fuß immer wieder irgendwo im Mittelpunkt stehen. Ne? Also fängt schon an bei der Werbung. Ich mache eine Werbung für ein Sofa, dann schmeißt die Frau sich barfuß auf das Sofa, nachdem sie die High Heels an der Haustür und endlich...
Gerade die High Heels, ja.
So, und ich springe von der Tür ab, unterwegs fliegen noch die Schuhe vom Fuß und rein. Ne, also um es positiv darzustellen, aber auch ja die negativen Darstellungen dann so beim Horrorfilm, oh, sie muss barfuß vor dem Täter flüchten oder so. Ganz, ganz interessant immer wieder, wie der Fuß im Mittelpunkt steht und doch ein Tabu darstellt.
Das ist wahr.
Apropos barfuß, geht ein André Brune, außer wenn er nicht gerade mit uns unterwegs ist, auch mal alleine barfuß?
Ich muss gestehen, zu Hause ja, aber hier auf dem Asphalt eher seltener. Ich war ja bei euch, habe ich ja teilgenommen bei dem Barfußwandern und wir machen ja auch noch mal einen extra Termin zum Barfußwandern. Dann mache ich einen Podcast mit Alexander. Wird bestimmt ganz lustig.
Ja, glaube ich.
Zwei Laberbacken auf einem Bauch.
Genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, und ich müsste es eigentlich mehr machen. Ich habe selber einen leichten Hallux auf beiden Seiten, hat man mir mit 18 schon gesagt, also mit 14 schon gesagt, der Junge, der wird mit 18 auf jeden Fall operiert werden müssen. Hm? Ja, genau.
Das okay.
Ist also schon 30 Jahre her oder wie lange. Und ich habe bis heute noch keine OP, weil ich einfach von vornherein immer etwas breitere Schuhe mir auch angetan habe. Nie enge. Und auch bei den Schuhen, die ich mir ausgewählt habe, habe ich meistens eher dann bequeme Turnschuhe auch getragen. Die waren dann in den 80ern langsam in, ne? Und dann ging das. Aber da musste man auch aufpassen. Gab ja auch schlechte Turnschuhe.
Ja, genau. Aber du achtest generell auch auf dein Schuhwerk, höre ich raus.
Ich habe letztens 3 Paar gekauft und bin da auch, also ich habe noch nie so lange gebraucht, weil ich meines Erachtens beim Schuhkauf feststelle, dass die vorne immer enger gemacht werden. Und jeder Fuß ist anders, von Mensch zu Mensch ist anders und man muss sich ja vorstellen, das ist ja nur eine Schablone, die man da anzieht. Wenn ich jetzt, ich habe vorne einen breiten Fuß, wenn jetzt jeder andere hingeht, hat einen schmalen Fuß, dann sagt er auch, die passen mir mit Größe 42, kein Problem. Der andere sagt, mit 43 bin ich zufriedener, also ich habe 43 oder 42. Ich nehme da lieber eine Schuhgröße mehr als zu klein und habe dann weniger Probleme hinterher im Fuß, ne? Da kann ich doch den Fußnagel mal länger wachsen lassen, habe keine Probleme.
Richtig. Ja, ist ja unser Dauerbrenner-Thema, wie lang, wie breit, wie hoch, wie weit, wie muss ein Schuh beschaffen sein, ist ja immer wieder bei uns hier auch Thema. Und wir nehmen Anfang Januar auf, oder ja, fast Mitte Januar, aber leider vor der interessanten Folge. Ich empfehle dir deswegen, hör dir mal die Folge mit Dr. Kinz an vom 15. Januar 2022. Das wird richtig spannend, weil da geht's genau um das Thema, oder beziehungsweise wenn diese Folge hier rauskommt, da ging es um das Thema, weil es ist ein bisschen in der Vergangenheit.
Ja, ich höre mir die Podcasts an, kannst mir glauben.
Das freut uns sehr. Thema Hornhaut ist direkt nochmal für mich wieder eine Einleitung in das Thema Schrunde. Mhm. Vom Prinzip her ist ja eine Schrunde aufgeplatzte Hornhaut.
Genau.
So könnte man es relativ kurz darstellen. Wie geht man damit am schlausten um? Wie verhindert man es? Und wenn es dann doch passiert, was macht man am besten?
Also man geht genauso wie mit einer ganz normalen Hornhautgeschichte damit um, wie eingangs erwähnt. Also man sollte schon ein Fußbad, aber da auch öfters mal machen. Nicht zu lange drin halten, weil dann ja auch Bakterien in die Schrunde reingehen können. Mit einem Bimmstein abschleifen und natürlich entsprechende Creme. Da gibt es spezielle Cremes, die heißen ja auch Schrundencreme. Und eben einen erhöhten Urea-Anteil. Da ist so auf jeden Fall 15% sinnvoll. Und manche Cremes beinhalten auch Nachtkerzenöl. Das ist dann also noch ein größerer Lipidwert, der auf die Haut kommen kann, also ein höherer Fettsäureanteil, der für die Haut sehr wichtig ist. Es gibt auch Fußmasken, die man sich drauf machen kann. Also wie eine Gesichtsmaske gibt es halt Fußmasken, die man auftragen kann. Seit einigen Jahren gibt es die also auch in Drogerieläden, in Apotheken und so. Aber auch da mit Vorsicht zu genießen, weil da sind Salicylsäuren drin, die also, wenn die zu lange aufgetragen werden, auch die gesunde Haut kaputt machen können. Würde ich nicht zu oft drauf machen. Also vielleicht, okay. Man soll ja das irgendwie alle 3 oder einmal in 3 Tage oder einmal in der Woche machen. Ich würde das eher so machen, alle 2 Wochen und da jeden Tag eincremen mit einer entsprechenden Schrundencreme. Und vor allen Dingen nicht zu lange drauf lassen.
Ich hatte eine Schrunde unterm Fußballen, also Vorfußballen. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt habe ich hier mit einem örtlichen Podologen zusammengearbeitet und der hat gesagt, hör mal, zeig mir her, gib mal her. Und interessanterweise, was der gemacht hat, der hat die Ränder V-förmig ausgeschnitten und hat das dann, ich sag jetzt mal, so die Umgebung so ein bisschen beigeschliffen, damit das dann im Ganzen aus sich heraus heilt.
Ja. So macht man es eigentlich, ja. Ich habe jetzt nur gesagt, von einem selber, ne? Wenn man jetzt nicht
so. Ja, also selber geht, machen wird es dann schwieriger.
Das stimmt. Kann man ja schlecht in, also da müsstest du schon ja, wie bei Kamasutra, irgendwie so über, nee, Yoga war das, ne? Mit dem Bein hinterm Kopf.
Das, wo das, man später den Knoten genau, auflöst, genau. Kann, genau.
Ne, also
Kamasutra war erst Knoten lösen, dann verbiegen und
nee, ich glaube, Kamasutra ist was völlig anderes. Ich glaube, das ist das. Ach, hast du keine Ahnung von.
Nein. Oh Gott, ey. Ich sehe schwarz hier und so voll.
Ist was Indisches.
Ja, ach so.
Mit Mann und Frau zu tun, nichts mit Fußpflege.
Indisch ist nicht so meine Küche.
Bienchen, Blümchen, weißt du.
Ja, genau. Das hat mit Storch zu tun. Mehr sage ich jetzt nicht.
Ach, der war das. Ja, okay.
Also behandelt. Kommen wir zurück zu den Strunden. Kommt Kamasutra und zu den Strunde zurück. Also V-förmig ausschneiden, klar, aber da muss man schon irgendwie drankommen. Man müsste schon irgendwie, ich sag mal, man kann sich ja einen Spiegel unterm empfehlenswert. Es gibt Spiegel zu kaufen, mit einer Vergrößerung drunterlegen, wenn man es selber machen will, sich verrenken, danach den Orthopäden aufsuchen. kann man alles machen, man sollte aber dann einfach auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und sich das behandeln lassen und da vielleicht auch der Podologe wird die richtige oder der Fußpflege wird die richtige Creme auch anbieten und ruhig bei dem kaufen, weil so wesentlich teurer sind die auch nicht. Ne? Die kosten nicht 2-3 Euro
was, mehr. Was, apropos, da fällt mir was Wichtiges ein. Was kostet denn überhaupt so eine Fußpflegebehandlung?
Ist unterschiedlich. Also bei mir, bei der Fußpflege ist im Moment noch der Preis 24 Euro plus 3 Euro Fahrtkosten. Das ist sogar noch recht günstig. Ich muss jetzt teurer werden, ist aber noch in Verhandlung mit dem Steuerberater, inwieweit ich da gehen darf und kann. So zwischen, bei einer normalen Fußpflege liegt es im Moment zwischen 25 und 32 Euro. Und in einer Praxis, in einem Studio, wenn man jetzt nur die kosmetische Fußpflege rechnet, bei einer podologischen Behandlung ist es ab 35 Euro aufwärts. Das ist ja auch gegeben der Situation, dass der Podologe ja noch höheren Hygienestandard halten muss und auch Nachweise machen muss und so weiter, die bei der normalen kosmetischen jetzt nicht so nötig ist. Das heißt, der höhere Aufwand muss auch entsprechend bezahlt werden. Natürlich hat er auch eine höhere Ausbildung, die sich bezahlt machen lassen muss, genau wie wenn ich zum Arzt gehe, ne? Der muss halt sein entsprechendes Geld dafür kriegen. Und da geht es ab 35 Euro aufwärts. Und das ist auch wieder von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.
Gut, aber ich finde trotzdem noch, also dafür, dass ich mich ansonsten, ne, wie war das Wort, Kamasutra eh nicht verrenken müsste, kann ich auch einfach mal, ne, ein Zwanni oder ein bisschen mehr in der Hand nehmen. Also ich finde, das ist ein Schnäppchen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ne, für die eigene Gesundheit, das sollte drin sein.
Also sage ich jetzt mal so, ne? Man geht ja regelmäßig zum Friseur. Ihr lauft ja nicht auf Haare, ne?
Darf ich jetzt sagen, ich gehe nicht zum Friseur?
Ja, du brauchst ja nicht zum Friseur, gemein? Wenn ich das jetzt sehe.
Danke auch.
Der kriegt halt knüppeldicke, der Alex.
Meine Frau kann sehr gut Haare schneiden und macht das schon, seitdem wir ein Paar sind. Also ich bin, glaube ich, in den ganzen Jahren, wo ich mit meiner Frau zusammen bin, zweimal beim Friseur gewesen. Einmal, weil sie keinen Bock hatte und einmal, weil sie gesagt hat, guck mal, ob der was anderes rausmachen kann als du, als ich.
Das ist praktisch, ja.
So, das war's.
Ich habe den Vorteil, ich habe eine Friseurin als Kundin.
Ja, ist auch schön. Ist immer, während der Corona-Zeit gab es Abwerbeversuche von diversen Arbeitskollegen. Ne? Meine Frau. Ich als einziger frisch frisiert zur Arbeit kam.
Oh, nicht schon wieder. Okay. No, jetzt wieder da. Schön, war kurz aufgehängt.
Ja, schöne Themenabweichung. kommen wir wieder vom Haar zum Fuß. ein Thema, das wir jetzt schon 3000 Mal angeschnitten haben, was ich aber ziemlich essentiell finde und weil wir sind wir noch nicht näher drauf eingegangen, ist das Thema Pilzerkrankung. Ja. Es gibt 1000 verschiedene Pilzerkrankungen. Du sagtest, als erstes muss das von einem Arzt diagnostiziert werden. Hautarzt grundsätzlich oder wer sollte das machen?
Ja, ein Hautarzt ist da natürlich die erste Stelle. Erst muss man natürlich zum Hausarzt, damit man eine Überweisung zum Hautarzt kriegt. Das ist ja leider heutzutage so.
Außer man hat freie Arztwahl, weil man halt.
Ja, es kann, wenn man die hat, ne? Aber auf jeden Fall grundsätzlich ein Hautarzt, ob ein Podologe oder Fußpfleger sagt, da könnte einer sein, ein Nagelpilz oder Fußpilz. Grundsätzlich immer dann muss eine Probe entnommen werden, die in einem Labor untersucht wird, weil man kann auch viel falsch machen. Denn die Leute sind dann immer so frei, gehen in die Apotheke, kaufen sich dann irgendein Zeug und da gibt's ja richtig heftige Sachen, die man sich dann auf den Nagel oder auf die Haut packt, die leberschädigend sein können. Ich sag's jetzt mal nur so, wie es ist. Das sind wirklich Sachen, die dann noch nicht auf die Haut gehören, wenn man da keine Ahnung hat.
Da sind wir ja wirklich, also wo wir vorhin gesprochen hatten, klassisch Fernsehwerbung, ne? Ja. Also ich glaube, über Nagelpilz gibt's mehr Fernsehwerbung als über Einlagen.
Ja, scheinbar gibt's mehr Pilzerkrankungen als normale gesunde Füße, ne?
Ja, das sowieso. Ist
lukrativer.
Also, lukrativ, kranke Füße gibt's, ich glaube, es gibt definitiv mehr kranke Füße als heile.
Ja, wenn die in Socken stecken, man guckt ja nicht drauf. Man geht ja lieber zum Friseur als zum Fußpfleger.
Ja. Ist so. Auch das, leider. Aber mal so, was sind die typischen Anzeichen, woran ich selber schon erkennen kann, vielleicht ist es an der Zeit, mich mal auf einen Fußpilz untersuchen zu lassen. Da gibt's ja sicherlich so das ein oder andere, wo jeder schon so ein bisschen eigendiagnostisch sein kann.
Ja, also wenn ein Nagel erste Flecken aufweist, Hohlräume aufweist, die von oben nach unten, also gegen die Wachsrichtung, sag ich mal. Also wenn ich nehme jetzt mal meinen Zeigefinger, wenn hier oben also schon entsprechende
An der Kuppe.
Genau, an der Kuppe Flecken auftauchen, heißt es aber noch nicht, dass es ein Nagelpilz ist. Das können auch ganz einfache Veränderungen der Nägel auch sein. Wenn die da auftauchen, sollte man mit Vorsicht genießen. Auf jeden Fall beobachten, wenn diese
Flecken, heißt so gelblich oder
auch weißliche Flecken können da sein. Es können auch Risse auftauchen. Es können auch Veränderungen des Nagels stattfinden. Heißt Verdickungen, die man vorher nie hatte. Oder es können spröde Nägel, brüchige Nägel und bröselige Nägel auftauchen. Die kommen aber nicht von heute auf morgen. Meistens kommen die Leute dann zur Fußpflege, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Das ist, man sollte da schon wirklich öfters mal, also man duscht sich, man geht baden. Da sollte man schon beim Abtrocknen, sieht man ja, dass man trocknet die Nägel ab, also die Füße ab, da sieht man ja, was mit den Nägeln los ist. Ihr seid schon wieder weg, verflixt. Mann!
Jetzt hängt der André wieder.
Jupp. Das gibt's doch nicht. Also, wo war ich hängen geblieben?
So, wir waren hängen geblieben bei, wenn der Nagel sich verändert mit so Pünktchen vorne so.
Richtig. Und da habe ich noch verdickte Nägel gesagt. Ich weiß nicht, was dran ist.
Verdickung und Verfärbung.
Verfärbung und so weiter. Also auf jeden Fall einen Hautarzt aufsuchen und nicht da schon irgendwelche Apothekererzeugnisse kaufen, die in der Werbung so toll besprochen werden, weil die auch leberschädigend sein können. Also man darf ja nicht vergessen, dass Mittel, die man aufträgt, auch immer über die Haut. Die Haut ist, ich sag mal, luftdurchlässig. Ne? Ohne die Haut, wenn wir die zugleistern, die kann ja nicht atmen. Übrigens auch, gerade für Frauen, wer Fußnägel lackiert, nicht zu viel, nicht zu lange, zwischendurch auch mal Lack weglassen, weil da kommt kein Sauerstoff dran. Es gibt Lacke, die Sauerstoff durchlassend sind. Da passiert das nicht, aber wer normalen Lack immer drauf macht, der kann auch Pilzerkrankungen dadurch bekommen. Schon wieder weg? Och nee.
Noch bist du da.
Bist
Doch,
da.
Bin ich da? War irgendwie so ein Hänger. Du guckst immer noch so grimmig.
Ja, der ist entsetzt wegen dem Lack. Genau.
Ich weiß schon, warum ich keinen Nagellack trage.
Ja, so. Siehst du, wir Männer haben da weniger Probleme.
Ja.
Aber ich fand das wichtig, das zu sagen, weil ich hatte schon mal auch eine Patientin, die hatte dann immer nur drüber lackiert. Und dann hatte ich dann, nachdem er so abgeblättert ist, auch mal gesagt, naja, machen wir mal lieber ab. Und dann habe ich es abgemacht, war komplett gelb. Das heißt jetzt noch nicht, dass es ein Pilz ist. Erst dann, wenn dann das Labor sagt, ist einer. Ne?
Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch.
Also ja, so die Wahrscheinlichkeit ist hoch, aber das heißt ja noch nicht, dass der Nagel kaputt geht oder so, sondern da muss jetzt erstmal Sauerstoff drankommen. Da muss, da kann man mit einfachen Mitteln, da komme ich jetzt noch gleich zu, auch Pilze verhindern, dass sie also sich auch weiter eintragen in den Nagel und am Ende, damit sie nicht in die Nagelwurzel gelangen, wo dann der Nagel nicht komplett verändert. Da gibt's dann zweimal Möglichkeiten. Entweder rausreißen lassen, wenn man zum Arzt geht. Ne? Und dann wird es natürlich nicht mit Pilzmitteln weiter behandelt. Das sollte man natürlich dann erst recht weitermachen. Denn der Nagel hat ja dann Pilz an der Nagelwurzel, dann wächst der noch schlimmer wieder raus und hat weiterhin diesen Nagelpilz. Der bleibt ja da. Ne? Also auch da mit entsprechenden Pilzmitteln, Antipilzmitteln behandeln. Wer gravierende Probleme hat, sind oft Diabetiker. Da hatte ich ja vorhin erwähnt, das Immunsystem ist geschwächt. Auch die haben große Probleme, das überhaupt noch in den Griff zu kriegen. Da hilft keine Creme mehr. Da hilft auch nicht unbedingt mehr irgendwas, was man da aufträufeln kann. Da ist meistens das Hammermittel von Tabletten die letzte Lösung. Aber auch da gibt's große Nebenwirkungen. Das Immunsystem wird dadurch noch mehr geschwächt. Auch die Darmtätigkeit wird geschwächt, weil die guten Pilze auch abgetötet werden, die im Darm sitzen mit diesen Mitteln.
Ei.
Dann hat man zwar vielleicht den Nagelpilz unten weg oder den Fußpilz, aber man hat dann wahrscheinlich große Darmprobleme. Und da muss man echt abwägen, ob man es will. Das ist auch immer in Absprache des Arztes. Ja. Manche sind ja recht schnell und verschreiben, ne? Und das ist dann auch nicht immer so gegeben. Und man muss Geduld haben. Geduld heißt, ein Jahr sollte man schon Geduld haben, weil Nägel wachsen langsam. Wenn man eine Erkrankung hat, auch mit vielleicht Tabletteneinwirkungen, wachsen Nägel langsamer. Ich habe Parkinson-Patienten mit entsprechenden Tabletten, dauert die Nagel, das Nagelwachstum einfach länger. Und da brauche ich nur alle 8 Wochen hin. Und wenn die Nagelpilz haben, dann weiß man, das kann länger als ein Jahr dauern, bis das da rauswächst. Ne? Und das sind Dinge, die man eben da auch bedenken sollte. Die Leute sind ja heutzutage in dieser schnelllebigen Welt sehr ungeduldig. Nein, bei Pilzerkrankungen muss man geduldig sein. Das Sehen habe ich ja.
Vorbeugend, genau, hattest du ein tolles Mittel.
Wenn es bröselig ist,
da war ich jetzt total neugierig drauf.
Kannst du abhaken, da ist schon fast zu spät. Aber als Fußpfleger, Podologe kann man natürlich, wenn man dann das behandeln lässt, muss man abfräsen, entsprechend die Sachen rausschneiden. Das sieht dann nicht schön aus, aber das sah vorher schon nicht schön aus. Da muss man dann halt eben Geduld haben, dass es wieder schön aussehen wird. Und man kann einen Kunstnagel draufpacken, der luftdurchlässig ist. Dann sieht es auch schön aus. Gerade für Frauen, die ja immer schöne Nägel haben wollen, man kann einen Kunstnagel drauf machen, der auch pilzhemmend wirkt. Und von unten wächst dann halt ein neuer Nagel nach. Kein Problem, muss man natürlich nur immer mehr Geld investieren. Muss man eben, wenn man es will, machen möchte, man möchte einen schönen Fußnagel haben, dann muss man dieses Geld in die Hand nehmen, diesen Kunstnagel draufsetzen lassen. Sieht schön aus und es wächst ein neuer Nagel nach. Wenn man Hausmittelchen benutzen möchte, abgesehen jetzt von diesen heftigen Sachen, die man in Apotheken kaufen kann, kann man in der Apotheke auch Eichenrinde kaufen. Das ist jetzt mal so eine Vorgabe Eichenrinde. Auch bei schwitzrigen Füßen sehr sinnvoll. Weil die Eichenrinde und auch bei Hornhaut. Also bei allen Sachen ist Eichenrinde im Fußbad immer eine sehr gute Sache und Lavendelöl.
Okay.
Lavendelöl und wenn man das dann so, ich sag mal, desinfizierend wirken lassen möchte, kann man auch Essig oder Natron nehmen. Also hier das, was man so im Haushaltsbereich kaufen kann, Natron, was auch für den Magen gut ist, damit der Fuß einen basischen Bereich bekommt, weil der ist so gesehen ja übersäuert. Und basische Bereiche aufträufelt, Lavendel wirkt basisch, Teebaumöl ist auch eine sinnvolle Variante. Also das alles mal so draufträufeln, jeden Tag draufträufeln. Dran denken, Naturprodukte brauchen immer länger als ein heftiges Medikament.
Ne? Ja, immer sind aber das dann gegebenenfalls sinnvoller für den Rest des Körpers.
Ganz genau. Ganz genau.
Nagelpilz ist das eine, Fußpilz ja das andere. Woran merke ich, dass es vielleicht ein Fußpilz ist? Und was empfiehlst du, damit es gar nicht erst zum Fußpilz kommt? Also ich weiß, was ich empfehlen würde, aber
genau. Also ich hatte ja gerade das Fußbad angesprochen mit der Eichenrinde, ist eine sinnvolle Sache. Und die entsprechenden Öle gilt also nicht nur bei Nagelpilz, sondern auch bei Fußpilz. Fußpilz erkennt man, es gibt viele Sorten von Fußpilz. Das kann auch eine Hornhautschicht sein. Wer jetzt mal eine Hornhautschicht hat mit vielen kleinen Punkten, sag ich mal, die so merkwürdig aussehen, wo man denkt, was ist das bloß? Das ist eine Pilzerkrankung. Mhm. Da schubbelt man die Hornhaut ab und es kommt trotzdem immer wieder. Es gibt im Vorfußbereich ähnliche Situationen. Hautrötung kann auch eine Fußpilzgeschichte sein, nicht unbedingt eine allergische Reaktion. Fußpilz kann sich auch entwickeln vom Nagel her in die Zwischenräume der Zehen. Oder ihr seid jetzt wieder aufgehängt, aber mein Internet funktioniert noch.
Ja, noch hören wir dich.
Ja, super.
Du auch. Okay. Oh, wir hören dich. Alles gut.
Auch da ist es sinnvoll, wie gesagt, Fußbad und Öle anzuwenden. Gerade wenn man Fußpilz, jetzt ist wieder instabil, sagt mir mein Internet.
Ja,
ich warte mal eben.
Du bist aber noch zumindest
okay
zu hören.
Ich hasse dieses Internet. Aber geht ja nicht anders. So. Ja. Jetzt habe ich einen kurzen Hänger. Moment.
Öle.
Ja.
Öle und so. Fußbadöle.
Also erkennbar, wie gesagt, Hautrötung, Veränderungen an der Hornhautschichten. Da muss man schon aufpassen. 10 Zwischenräume, wenn es juckt, definitiv kann es da ein Fußpilz sein. Kann aber auch dann eine allergische Reaktion sein. Auch da ist es sinnvoll, einen Hautarzt aufzusuchen. Sinnvoll ist natürlich, entsprechend die angesprochenen Hausmittelchen schon mal zu verwenden, damit man da schon mal entgegenwirken kann. Und entsprechende Cremes beinhalten ja auch. Also Gewohl bietet zum Beispiel Cremes an, wo Lavendel drin ist, wo Rosmarin, wie ich schon erwähnt hatte, drin ist. Das kann man alles dann schon mal entsprechend kaufen. Und die kosten zwischen 6 und 12 €, je nachdem, wie die Größe ist. Und so, ich sag mal, wenn man sich ein blödes Parfüm kauft für 30 €, da wird ja wohl eine Fußcreme drin sein. So.
Ja, so ist das.
Ja, ist und das so. Beste ist halt, ne?
Pilze so. Wissen wir alle, wo wachsen Pilze am besten? Im feuchten und dunklen.
Ja, im Wald.
Ja, im feuchten und dunklen.
Richtig. Ja,
also, was ist das Beste gegen Pilze?
Also,
viel Luft, viel Licht.
Viel Luft, genau. Sauerstoff. Also, Barfußlaufen ist sinnvoll. Ne? Da haben wir Thema Barfuß. Ihr hört mich noch, ihr seid irgendwie schon wieder eingeschlafen im Bild. Hallo?
Ich hoffe nur eingefroren, nicht eingeschlafen.
Ist halt schon
eingefroren. Okay. Ja. Okay, also, es gibt die älteren Damenwelt benutzt ja immer noch gerne die Nylonstrümpfchen. Also ich habe ja so meine Erfahrung in den 16 Jahren. Es gab da so eine Person, die hat da immer gerne Nylonstrümpfe angezogen. Namen darf ich ja nicht mehr sagen, aber die ist schon längst tot. Trotzdem, das habe ich durch den Mundschutz gerochen. Die hatte aber auch komischerweise keinen Nagelpilz. Aber diese Persönchen können das kriegen, weil das ist ein feuchtes, warmes Milieu. Die Nylonstrümpfe lassen keinen Sauerstoff durch. Da komme ich nämlich auf den Stützstrumpf zu sprechen. Der hat das Problem nämlich, weil das sind ja Kunstfasern. Ja. Und alles, was mit Kunstfasern zu tun hat, ist ein großes Problem. Jetzt kann man Leuten natürlich nicht vorwerfen, na, ziehen Sie Baumwollsocken an und ziehen Sie die am besten noch drüber über den Stützstrumpf. Das funktioniert natürlich nicht, weil man muss ihn ja anhaben bei der Problematik, die man mit Durchblutungsstörungen nun mal hat. Ja, da kann man natürlich abends nur der Pflege mitteilen, bitte eincremen, dass das über Nacht wenigstens entsprechend entgegengewirkt wird. Dass dann nachts nicht die Stützstrümpfe an sind, damit da Luft dran kommt. Die haben übrigens das Einwachsnagelproblem auch oft, ne? Also da entwickeln sich Nägel, die werden eingeengt, ne? Die werden, wenn ja, Bessel ist vorne offen, aber funktioniert auch nicht immer bei jedem, ne?
Ja.
Die brauchen halt geschlossene vorne. Ja, natürlich möglichst jeden Tag die Socken wechseln, ne? Also nicht so eine Woche lang die gleichen anziehen, ist schon sinnvoll. Möglichst auch
oder wenden.
Ja, ne? Die andere Seite mal nehmen. Genau. Ja. Schuhe wechseln.
Aber beim Waschen mal wenden.
Ja. Also man könnte das, wenn man es ganz genau nimmt, Badehandtuch verwenden. Für die Füße ein extra Handtuch verwenden. Möglichst so ein kleines Gästehandtuch. Wenn man an den 10 Zwischenräumen nicht kommt, als Beispiel, man kann ja nicht immer so die 10 Zwischenräume so sauber machen, wenn man, ich sag mal, einen Bandscheibenvorfall hat oder sonst was. Man könnte das aber, indem man eine Zewa-Rolle nimmt oder Kosmetiktücher, die auf den Boden nimmt, und dann kann man Fußgymnastik sogar machen, indem man sich das da irgendwie durchzieht, durch die Zehenzwischenräume, dann trocknet man die genauso gut ab, weil die müssen trocken sein. Dann entwickelt sich durch die Feuchtigkeit und die Wärme, die ja in geschlossenen Socken auch stattfindet, nicht unbedingt ein Pilz. Das ist auch schon mal wichtig. Ja, die Zehenzwischenräume müssen trocken sein. Wenn da ein Riss drin ist, gibt es auch Blutvergiftung. Ich mach das jetzt mal auf ganz hohe Nummer. Ne? Also es gibt Leute, die haben plötzlich eine Blutvergiftung, wissen nicht woher. Lustigerweise durch einen Fußpilz entstanden, der einen Riss zwischen den Zehenzwischenräumen hatte. Gibt's alles.
Ja, krass.
Schon wirklich extrem. Aber mach ruhig auf Schockanruf, weil dann achten die Leute da draußen vielleicht endlich wieder mehr drauf. Von daher ruhig hoch angreifen mit den Möglichkeiten.
Ja, siehst du, Blutvergiftung bei Pilz an den Füßen gibt's alles. Auch bei Nagelpilz kann das entstehen, ne? Weil da offene Wunden dann sein können durch Hohlräume. Da übrigens auch noch ganz wichtig nochmal zu sagen, nicht zu viel schneiden. Also es muss immer so ein bisschen Weißes vorne noch zu sehen sein. Wenn die so kurz sind, dass man am Nagelbett drankommt, kann das also für Bakterien und Pilze wunderbare Einladung sein. Ich gehe ja selber mal hier und da testen. Nicht laut sagen. Weiß aber jahrelang nicht mehr, wegen Corona. Auf jeden Fall hatte ich mal eine Fußlegerin erwischt, die hat also mehrmals dieses Löffelchenteil, was auch ein Zahnarzt benutzt, ne? Damit man halt die Zehenseiten, also die Nagelfalz sauber macht und unterm Nagel. Dafür ist dieses Löffelchenteil, ich nenne das jetzt Löffelchenteil, ne? Ich muss jetzt nicht den richtigen Ausdruck, damit die Leute sich das vorstellen können. Das hat die da also 5-mal drüber gezogen und ich hatte 3 Wochen lang Schwierigkeiten. Das war rot. Oh. Das passiert einem ja auch schon bei Fingernägeln, wenn man irgendwo mal dran eckt, ein Blatt Papier oder so, und dann ist das rot. Und wenn man das an den Fußnägeln hat, dann ist das eine wunderbare Einladung für Pilze und Bakterien. Halleluja, sage ich dann.
Oh je, Rimini.
Ja. Ja gut, ich war einmal nur da, ne? Ist ja klar.
Besser ist das.
Ja, besser ist.
Ja, André, wir nähern uns deutlich der Stunde. Also es schlägt langsam die Stunde das Ende
der Füße. Naht,
sagen wir es mal. Das Ende naht. Tatsächlich alle Fragen, die wir uns vorher so vorgenommen hatten, sie mit dir zu erörtern.
Es ist lustig, dass ihr hier so aufgehängt lacht. Also.
Ja, scheiß Internet.
Das ist ein Internet.
Du willst dein Bild nicht sehen.
Ja, also schön auf jeden Fall, dass wir alle Fragen, die wir hatten, auch dir stellen konnten und du sie wirklich fachmännisch kompetent beantworten konntest. Ich glaube, das bringt unseren Hörern draußen sehr viel. Aber wenn ich sage, ich habe meine Fragen gestellt, heißt das auch lange nicht, dass die Yvonne fertig ist. Deswegen frage ich immer als erstes die Yvonne. Yvonne, hast du noch was?
Ja, sicher. Okay. Tipps für und gegen Schweißfüße.
Ja. Ähnlich wie beim bei den Pilzgeschichten, ne? Also die Eichenrinde im Fußbad, Backpulver verwenden kann man auch, Natron ins Fußbad. Die kann man übrigens auch einfach so mal auf die Füße packen, wie wie heißt das noch beim Stabhochsprung, haben die auch mal so ein Pulver, ne?
Talkum,
genau. Ja. Einfach mal auch auf die Füße packen. Es gibt Fußpuder. Ja. Auch zu kaufen für Schweißfüße. Ich sage auch mal viel Barfußlaufen ist nicht verkehrt. Immer Stichwort auch bei Pilzgeschichten. Barfußlaufen, damit man die eingrenzen kann. Nicht bei Fußpilz, weil das offene Wunden sein können. Ne? Also da eben der Unterschied schon zu sehen, wenn man Pilz auf der Haut hat, nicht barfußlaufen. Also dann eher eine Socke anziehen oder Barfußschuhe. Das ja bei Schweißfüßen. Ist sinnvoll, barfuß zu laufen, also ohne Schuhwerk. Da unten sind ja sehr viele Schweißdrüsen, die müssen trainiert werden. Es gibt auch da entsprechende Cremes oder Schäume, die man sich auftragen kann, die halt den Schweiß ein bisschen regulieren. Aber auch da wiederum gucken auf die Inhaltsangaben der Inhaltsstoffe, weil dort ja auch dieses umstrittene Aluminiumchlorid auch drin sein kann, was man ja unter die Achseln mittlerweile ja nicht unbedingt gerne machen möchte. Es gibt ja schon wieder eine neue Studie, habe ich gehört, dass es ja doch nicht so schlimm ist. Wobei man ja auch immer sagen kann, okay, wenn das Gutachten von der Chemiefirma gemacht wurde, kann ich es verstehen. Das ist, ne, aber es gibt halt eben auch für die Füße entsprechende Mittelchen, da also drauf achten, wenn man das Aluminium also nicht im Körper haben möchte, diese nicht verwenden.
Was ist mit dem Hausmittel Zimt? gibt's ja mittlerweile sogar Produkte, die auch mit Zimt arbeiten, um da den Schweißfuß einzudämmen, schon Erfahrungen gemacht. Kennst du das?
Nee, mit Zimt, das höre ich jetzt wirklich zum ersten Mal, aber Kurkuma. Kurkuma geht.
Okay.
Kurkuma ist ähnliche.
So langsam kriege ich Hunger.
Genau, also Kurkuma kann man auf jeden Fall verwenden, da auch ins Fußbad reinpacken. Das ist auch eine Lösung. Und wie gesagt auch, man kann sich ja selbst Cremes herstellen mit Teebaumöl, Lavendelöl. Auch das wirkt regulierend. Und die Eichenrinde ist immer sinnvoll. Also da regelmäßige Super. Fußbäder machen. Das ist ja auch auf jeden Fall zu sagen, Fußbäder ist ja auch Wellness. Mein Gott, man sitzt vorm Fernseher und guckt sich
Absolut.
Bei Netflix, sage ich mal, eine Serie an. Dann eben die Füße mal nicht aufs Sofa legen, sondern in Sessel setzen oder am Sofa hinsetzen und dann macht man sich für 15 Minuten ein wunderbares Fußbad und dann ist das entspannt, wenn man noch vom Fußsprudelzeug da hat, ne? Das ist ja Wellness und dann schläft man beim Film noch ein, ist auch schön. Alles möglich, aber man hat für die Füße was getan. Ne? Und man ist entspannt und man hat hinterher ein Wohlgefühl. Und wenn man sich dann noch freut, barfuß zu laufen, nachdem man abgetrocknet hat, herrlich. Ja. Und es gibt da viele Möglichkeiten noch. Da könnte ich, glaube ich, jetzt noch stundenlang quatschen. Da können wir noch mal einen extra Podcast machen, über Fußgymnastik oder so.
Vielleicht machen wir das auch einfach nochmal bei Gelegenheit, weil wir hatten, ich sag mal so, das Thema Verletzungen, wir hatten ja die Sonderfolge zum Thema Erfrierung, aber
ja,
wir haben
gehört.
So, wir wollen ja eigentlich auch nochmal zum Thema Fußverletzung was machen und vielleicht kommst du da einfach nochmal wieder vorbei und wir sprechen gemeinsam über das Thema Umgang mit Fußverletzungen am Fuß. Dann haben wir vielleicht wirklich wieder.
Ach, das können wir auch jetzt eben abhandeln. Das können wir auch
Eichenrinde.
Jetzt
eben.
Was?
Genau.
Eichenrinde.
Also erst den Fuß abhacken und dann Eichenrinde unten drunter.
Dann heißt man Tor Eichenfuß.
Genau, ey, der ist gut.
Oder, aber nicht zu verwenden.
Ja, richtig.
Das ist dann die Birkenrinde, die man sich an den Fuß
schmeißt. Ach, da fehlt mir noch ein. Halt, stopp. Also, das muss ich noch eben erwähnen. Die Plastikschuhe. Möglichst vermeiden, nicht nur bei Fersensporen. Die sind ja aus Kunststoff. Und es gibt Leute, die tragen die tagtäglich. Bitte nur, um mal eben im Garten was zu machen oder in den Keller zu gehen, wie ich das mache. Ich nehme die nur für eben mal im Keller und wieder hoch. Sonst, um vielleicht mal eben Garten und Vogelfutter abzugeben. Aber wenn die den ganzen Tag tragen,
diese Vollgummi-Plastik-Dinger.
Und da können die noch so eine Einlagesohle haben. Man schwitzt drin und das ist auch für
Weg
Pilze
damit.
Nicht geeignet. Also natürlich kommen dann Pilze. Ne? Ist auch feuchtwarmes Milieu. Nur mal nochmal als Hinweis. Und jetzt habt ihr euch schon wieder aufgehängt. So eine verflixte Geschichte hier. Mann!
Und jetzt hängt er wieder.
Ei. Ja.
Jawohl.
Audio. Da ist er wieder. Das ist ja unglaublich. Ey. Wir haben hier Kabel-Internet, ne? Und trotzdem.
Ja.
Steht einer drauf, steht einer auf der Leitung.
Hat einer einen Knick ins WLAN-Kabel gemacht. Pass
das
auf.
Kann gut sein, ja.
So.
Genau so ist es. Wo war ich hängen geblieben? Plastikschuhe, habe ich noch gesagt.
Plastikschuhe.
Was habt ihr noch mitgekriegt? Soll ich das einfach nochmal wiederholen?
Dass die doof
sind. Doof, nur in
die
Keller
doof.
Kurz und ansonsten nicht länger tragen. So.
Genau, also Plastikschuhe habe ich selber mir mal wieder? Gekauft. Den nee, Markennamen muss ich ja jetzt nicht nennen. Die sind, ich hänge nicht. Mir hängt. So, jetzt erzähle ich aber zu Ende. Ich meine, ist ja schon hier auf Audio City. Ne? auf jeden Fall sollte man die nicht den ganzen Tag tragen, weil da ein feuchtwarmes Milieu ist. Erstens, wenn man darin barfuß läuft, was viele nämlich gerne machen, barfuß in diesen tollen Plastikschuhen. Feuchtwarmes Milieu für Pilze wunderbar. Zweitens kriegt man durch diese weichen Schuhe natürlich auch eine Möglichkeit, einen Fersensporn zu bekommen. Oft genug erlebt. Drittens gibt's ja Einlagen für diese Schuhe. Auch trotzdem ist der Schuh weich. Man bewegt sich da schwammig drin. Es ist also dafür überhaupt nicht geeignet, langfristig damit zu laufen. Auch nicht den ganzen Sommer, weil das toll ist. Da erst recht nicht, da schwitzt man ja wunderbar. Also für einen Schweißfuß erst recht nicht geeignet, dieser tolle Kunststoffschuh. Und wenn man barfußmäßig läuft in diesen Schuhen, ist natürlich auch nochmal gegeben, dass die Kunststoffe, wenn es ein Billigschuh ist, sich loslösen können, wieder über die Haut entsprechend in den Organismus eingetragen werden können und Halleluja, krebserregend sein können.
Ayemini.
Tada.
Genau. Also das nochmal hier so ein Schlusswort.
Ne? Ja, perfekt. Gerade auch mit Appell an die Eltern, deren Kinder gerne für 5 Euro Dingen rumrennen.
Ne, das ist ja das Problem. Ne?
Ja, natürlich. Außen, ne? Genau.
Also ich muss zugeben, meine Kinder haben die auch hier, allerdings nur für den Weg von unserer Haustür bis zur Haustür meiner Eltern. Es sind 8 Meter.
Okay, das genehmigt.
So, ne, damit sie nicht immer Schuhwerk an, Schuhwerk aus, eben mal reinschlüpfen, rübergehen. Im Haus ist sie so ohne. Ja, auf jeden Fall. Genau, so sehe ich das auch. Mehr ja nicht. Gut, dann sind wir jetzt tatsächlich am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Und wie immer halten wir es ja so, wenn wir einen Interviewgast haben, dass die letzten Worte bzw. das letzte Statement unserem Gast gehört. André, dein letztes Statement an unsere Hörer, was immer du sagen willst, vom Grüß die Mutti bis keine Ahnung was, hau raus.
Ja, ich grüße mal alle Zuhörer, ne, und Zuhörerinnen natürlich auch, ne, wenn wir jetzt gendern wollen. Müssen wir ja mittlerweile. Ich hab ja müssen nicht, ne? Aber für die Yvonne mache ich das doch gerne jetzt. Ja, ist okay.
Danke. Ich wollte mich schon fast beschweren.
Ich habe zwischendurch immer von männlichen Personen gesprochen, aber es ist ja auch lästig immer. Jedes Mal dieses, ne, das dauert ja alles viel zu lang mittlerweile, wenn man dann zu Potte kommen möchte.
Wenn man zu Ruhrpotte kommen möchte.
Nein, also Schlusswort. Und ihr habt schon wieder einen Hänger verflixt und zugenäht. Was ist denn hier los heute?
Ach, da ist er wieder. Hängt er wieder weg.
Ja, ja. Jetzt hat er gegendert.
Da ist er wieder.
Mein Gott nochmal. Mein letztes Schlusswort wäre jetzt scheiß Internet. Ich glaube, wir dürfen nicht lachen, weil dann bricht das Internet nämlich immer zusammen, habe ich festgestellt. Ich
wir lachen das Internet kaputt. Natürlich. Okay, komm, wir setzen das.
Meiner Frau hier.
Ja, komm, wir setzen das einfach nochmal an. Lieber André, das letzte Wort gehört traditionell oder das letzte Statement gehört traditionell immer unserem Gast. Und deswegen, was immer du sagen möchtest, jetzt für dich Bühne frei, hau raus.
Muss ich jetzt schnell sagen, weil sonst bricht das Internet wieder zusammen.
Ja, das zog sich heute durch die Folge. Ja, das stimmt.
Jetzt 5-mal, ne? Ja, gut. Ja. Also ich wünsche, ihr habt viel Spaß gehabt heute bei den Informationen, die ich mal geliefert habe von meiner Seite aus. Man nicht als Ruhrpotologe, sondern als beruflicher Fußpfleger. Gegendert heißt es dann Fußpflegerin. Ich bin aber nicht weiblich. Nochmal zur Yvonne, ne? Da kommen wir nochmal später zu, wenn das jetzt nicht geschnitten wird.
Gucken wir mal. Vielleicht lasse ich einfach drin und kürze dann nur den Breakdown aus.
Ein bisschen Humor muss dazu gehören.
Ja, sicher.
Was ist denn? Hast du Tränen in den Augen oder was?
Das ist genial. Die Krise hier mit euch. Läuft. Vögel. Ja, dann gender dich mal so durch dein Schlusswort.
Ich grüße eigentlich alle. Ne? Ich grüße meine Mutter, meine Frau und alle, die schon im Jenseits sind. Mein Vater, mein Hund, meine Schwester, wen auch immer. Aber ich sag mal insgesamt, das Leben geht weiter und wir laufen auf unsere Füße. Lauft also viel barfuß, wenn möglich. Tut gut, ist für die Gesundheit gut. Und das ist mein letztes Schlusswort. Hört immer mal wieder in den Podcast hier rein. Wie heißt er nochmal?
Sehr nett.
Barfuß im Podcast. Nein, ich wollte jetzt gerade Bierchen im Podcast sagen, weil da war ich ja mal.
Beim Podcast, ne? Aus
beim Podcast, genau. Ja, ich habe nur B im Kopf gehabt. Deswegen.
Sehr schön.
Okay. Auf jeden Fall für deine Zukunft, eure Zukunft vielmehr. Ne? Also auf beiden Seiten. Macht so weiter. Ich finde es toll und sehr informativ. Und ich verlinke auch jetzt auf meinen Facebook- und Instagram-Seiten, die ich ein bisschen links liegen gelassen habe, werde ich das auch immer wieder verlinken, was ihr da macht. Die Information auch für meine Kundschaft, die eigentlich wenig Internet haben. Davon sind es, glaube ich, nur 5%. Der Rest ist halt so.
Immerhin.
Ne? Das ist so lieb von dir. Also
alle leider etwas über 70, ne? Die haben kein Internet.
Okay. Haben sie schon, nutzen es nur nicht. Aber bezahlen müssen sie es trotzdem.
Ich brauche ja auch jüngere Kunden. Ich werde jetzt älter und junges Fleisch braucht man, ne? Junges Fußfleisch.
Ja. Ich sag mal, vielen lieben Dank für deinen Support. Da wir ja über das Thema Kunden bei dir sprechen, wir verlinken natürlich alles von dir, wo du zu finden bist, sowohl was den Ruhrpotologen-Podcast, mein Gott, schwierige angeht, aber auch eben deine Facebook-Seite und eine Internetseite hast du bestimmt auch.
Nein, nicht wieder ausfallen.
Bitte?
Ja, ich habe jetzt gedacht, du bist schon wieder eingefroren gewesen.
Ach so. Wir sind da.
Ja. Links werdet ihr dann entsprechend alle bei uns in den Shownotes finden. Wie gesagt, zum André findet ihr alles bei uns in den Shownotes. Und ansonsten sind wir für heute wieder raus. Und wir hören uns in circa 2 Wochen wieder mit dem nächsten Thema, das wir jetzt gerade noch gar nicht genau benennen können. Aber keine Angst, wir haben genug in der Pipeline. Entweder wird es nochmal ein spannendes Interview, auch da haben wir noch das eine oder andere. Oder wir werden uns mal wieder über das Thema der ein oder anderen Fußfehlstellung hermachen. Damit sind wir raus. Das Team vom Barfuß im Podcast verabschiedet sich mit einem freundlichen und tschüss.
Ciao.
Und Fuß heil.
Fuß heil, genau. Danke, André. War sehr erfrischend mit dir.
Voll. So. Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte. Ihr könnt uns auf diese Art und Weise natürlich auch unterstützen. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns bewertet und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt.
Jetzt kommt noch ein bisschen Eigenwerbung. Wenn ihr Bedarf habt und jemanden im Bereich Fußtraining braucht und kommt aus dem Großraum Bielefeld und Gütersloh, könnt ihr unter www.körper-dynamik.de mich finden. Meine Angebote, Fußtraining, Personal Training, Ernährungsberatung und Fit am Arbeitsplatz. Meldet euch gerne, ich würde mich darüber freuen.
Und mich findet ihr persönlich im Großraum Dortmund oder halt im Ruhrgebiet eigentlich. Im Internet natürlich, bei Facebook, bei Instagram und unter www.barfußimpott.de. Dort findet ihr alle Informationen zu meinen aktuellen Angeboten, wie ihr mit mir Kontakt aufnehmen könnt und wie ihr bei mir etwas buchen könnt natürlich.
Alle Links findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Klickt euch da durch und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.
Bis dahin, wir hören uns bei Barfuß im Pott und jetzt hört ihr wie immer noch unseren Titelsong von der lieben Carla, Barfuß mit freundlichen Füßen. Wir hören uns.
Macht's gut. Ciao.
Auf dich zu und werfe all meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe all meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? Sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, unter meinen Füßen, das Gras auf meiner Haut. Ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch, hinauf. Die Schuhe aus, ich hab die Zeile weggebrochen. Fühl mich frei, ich fühl mich gut, fühl mich neugeboren. Ich atme ein, ich atme aus, bin frei, ich schrei, ich lauf, hör hinauf. Lass alles raus, ich fühl mich gut, nichts kneift mir, alles passt. Stifte, spür jede Pore meiner Haut, ich lauf den Berg. Ich lauf barfuß auf dich zu und werfe all meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe all meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? Sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß. Ich find's immer schwer loszulassen. Und wirklich, ich hab echt lange gebraucht. Ich will mich ihm eher verpassen. Meine Abdruckstelle, guck wie schnell sie doch verblassen. Und wir zwei, wir sind Honigkuchenpferde, die um die Wette lachen. Ich seh dein Lächeln bis hierher. Ich bin hier, ich bin mehr. Ich fühl mich gut, nichts kneift mir, alles passt. Stifte, spür jede Pore meiner Haut. Ich lauf den Berg hinab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe all meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe all meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? Sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß.